Wir haben ja die größten Anlagen Deutschlands wirklich draußen im Feld und messen die Erlöse Tag für Tag. Eine vernünftige Erlöserwartung auf lange Sicht ist im Mix dieser Kurven, da kann ich ja reden, ohne Geheimnis zu verraten, irgendwo um die 100.000 bis 130.000 auf dem 2-Stunden-Speicher. Ich sehe einen Großspeicheraufbau, Wahrscheinlichkeit von irgendwo um die 10, 12 GW bis 2030. Das ist schon mal genug, um negative Preisspitzen substanziell zu eliminieren. Du hast ja auch in der Dunkelflaute eine Lastfluktuation. Nachts weniger, tags mehr. So, willst du jetzt für die Lastspitze tagsüber auch noch ein Gaskraftwerk brauchen? Das ist wirklich Perlen vor die Säue. Es wird ja auch behauptet, das kostet alles nicht. Das ist eine Bagatelle, keine 500 Millionen Euro für 10 GW. Ja, mit Preisen, die man vor 5 Jahren vielleicht noch beschafft hätte. Aber jetzt reden wir ja von einer Ressource, die ist extrem knapp, die ist extrem teuer. Die kriegt man lange Zeit nicht. Das zahlen wir alle, die Verbraucher, die Industrie. Und das ist unehrlich, weil wir in keiner Abschnitt, in keinem Satz über die Kosten dieser Absicherung reden und damit Maßnahmen zur Kosteneffizienz, wo ja Speicher eine Rolle spielen, gar nicht auf den Tisch landen.
Hallo und willkommen zum PV Magazine Podcast in unserer Reihe Stimmen der Energiewende. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine, und diese Reihe moderiere ich ja zusammen mit Stefan Müller, CEO von Enerpark.
Hallo, hallo Stefan. In die Runde.
Ja, in der Reihe, da unterhalten wir uns oder sprechen wir mit Menschen, die die Energiewende an entscheidender Stelle prägen. Und unser heutiger Gast, da bin ich mir ganz sicher, der erfüllt diesen Anspruch ganz eindeutig. Denn Batteriespeicher sind ja gerade ein Riesenthema. Da gibt es verschiedene von. Es gibt die kleinen Batteriespeicher bei den Einfamilienhäusern. Es gibt die großen Batteriespeicher, die gibt es wiederum alleinstehend und zusammen mit Photovoltaikanlagen. Und unser heutiger Gast, der ist der Geschäftsführer eines der führenden Unternehmen in dieser Branche, in diesem Segment, der großen alleinstehenden Batteriespeicher. Seit 2 bis 3 Jahren, da boomt dieses Segment oder vielmehr nimmt an Fahrt auf. Können wir uns gleich darüber unterhalten, ob es wirklich boomt oder geboomt hat oder weiter boomen wird. Und unser Gast, der ist auch auf vielen Branchenveranstaltungen unterwegs und der ist dort sehr bekannt in seinen Diskussionen, wo er für den Ausgleich zwischen den Anforderungen der Energiewende und den Herausforderungen, vor denen Netzbetreiber stehen, wirbt. Unser Gast ist Georg Gallmetzer. Hallo Georg.
Hallo Michael und Stefan.
Ja, vielleicht einmal ganz kurz. Ich bin ja auch schon seit Ewigkeiten irgendwie in der Energiebranche und jetzt sind wir uns ein paar Mal über den Weg gelaufen. Du kommst aber eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Erzähl ein bisschen darüber.
Ja, erst einmal komme ich aus Südtirol. Ich bin ja Zurgroßter, auf Gott bayerisch. Und habe aber in München mein Zuhause, meine Familie gefunden und dort auch die berufliche Laufbahn eingenommen, die immer geprägt war von der Transformation. Ich wollte immer das Thema Öl und Gas aus der Energieversorgung und die Abhängigkeit von unsäglichen Despoten dieser Welt, die man jetzt wieder anerkennen muss, einfach durch ein bisschen Beitrag meinerseits abschwächen oder im Idealfall beenden. Und da waren viele Stationen dazwischen, wo alle Facetten von der Holzvergasung, um Gottes Willen, hab sie selig, der Müllverbrennung, Optimierung und der Industrieabregelung bei Intelios, da habe ich mich sehr viel auseinandergesetzt und da das Thema Batterien kennengelernt und festgestellt, man muss eigentlich mehr Substanz und mehr Flexibilität schaffen und nicht nur bestehende optimieren. Und da kam ich in die Batteriespeicherbranche und habe 2021 zusammen mit Uli Bürger und Johanna Jungbauer Ecosol mitgegründet. Und das lief seitdem richtig gut. Wir haben Gott sei Dank zum richtigen Zeitpunkt auch die richtigen Teams zusammengebaut. Grüße an die Kollegen bei Ecosol und sind sehr stolz darauf, wie es gerade läuft. Und ja, haben da einen Nerv getroffen, auch richtige Geschäftspartner gefunden. Auch Enerpark hat uns in einer Sache mal gut geholfen. Danke dafür. Und ja, jetzt habe ich mich in der Rolle wiedergefunden und muss so ein bisschen auch über die Verbandsrolle bei der BVS den Hut aufhaben, um für die Speicherbranche zu reden und eben, wie du sagst, diese Verbindung herschaffen zwischen den widerstrebenden Interessen von, ich sage jetzt mal, den Neuen auf dem Schulhof. Wir Speicherbetreiber sind ja nicht geholt, gerufen worden auf die Party. Wir haben das Buffet gestürmt, das Bier ausgetrunken, wenn das die Netzanschlusskapazitäten sind, und sind dann wieder weg. Und es war ein bisschen rüpelhaftes Verhalten der Branche. Und da bemühe ich mich, die Branche in ein besseres Licht zu rücken und Kompromisse zu finden, die allen ein bisschen hilft.
Das Jedenfalls hast du ja eher so eine verbindende Tätigkeit, aber vom Hintergrund bist du Ingenieur, oder?
Elektrotechnik-Ingenieur, Kraftwerksingenieur. Also ich habe noch Kohle verbrennen gelernt.
Stefan, du bist ja auch, hast du schon gesagt, bislang an der Branche. Ich meine, wir haben ja immer schon viel mit Enerpark zu tun gehabt, aber du hast ja bestimmt auch schon trotzdem auch ein Leben vor Enerpark gehabt.
Ja, ja, das war davor. Ich war ja auch sehr lange in Asien unterwegs, habe mehrere Jahre in Indien gelebt, Singapur, Korea. Eine Zeit in Spanien, war lange bei BP Solar, wo ich sozusagen die ersten Sporen verdient hatte mit der Solar. Aber ich habe mein ganzes Leben lang nur Photovoltaik gemacht. Und um dann den Zusammenhang zu EcoStore irgendwie herzustellen, kommen aus der Solarbranche und haben gemerkt, dass der nächste Schritt eigentlich Batteriespeicher sein muss. Also alleinstehende Erzeugungsanlagen machen heutzutage bei der hohen Auslastung, wie wir sie haben, eigentlich nicht mehr viel Sinn.
Ja, danke. Ich will da eins draufsetzen. Wir haben seit 25 Jahren Energiewende. Gott sei Dank und danke, Stefan, dass du einer der Pioniere warst, um das Ding wirklich zu skalieren. Großen Respekt dafür. Und so, wie du das Unternehmen mit deinen Partnern aufgebaut hast. Was wir seit 25 Jahren nicht machen, ist Speicher bauen. Die hätten wir von Anfang an machen müssen. Gab's nicht, war nicht möglich. Pumpwasser war erschöpft. Wir holen jetzt praktisch ein Defizit auf. Aber jetzt gibt es diese Speicher, das heißt, jedes neue Projekt, das darf jetzt nicht mehr ohne Speicher gedacht werden, weil jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr, dass man das nicht tut.
Ich glaube, das könnte ganz interessant sein, nachher nochmal drüber zu reden, wo es sinnvoll ist, alleine oder mit Photovoltaikanlagen oder vielleicht beides. Aber ich würde dich gerne erst nochmal vorher was anderes fragen, nämlich erklär doch mal unseren Podcast-Hörern, die jetzt nicht aus der Speicherbranche kommen, wie so ein Speicher aussieht. Wie muss man sich das vorstellen und was muss man da alles machen, um den zu bauen?
Also erstens mal brauchst du einen wahrscheinlich dicken Stecker an einem Umspannwerk, also einen Netzanschluss. Und dann braucht es Fläche, wo man eine Containerfarm aufstellt. Diese Speicher kommen ja in Containerform heutzutage aus hauptsächlich China dahergeschippert und müssen mit gewissen Konstellationen in eine Art Fußballfeld große Containerpark, Containerfarm aufgestellt werden. Der Speicher selber, der interagiert dann über seine Steuerung direkt mit den Händlern, Vermarktern, die direkt gekoppelt sind an die Stromhandelsplätze für Kurzfriststrom. Und das ist Day Ahead, Intraday, das sind auch die Regelenergiemärkte. Da gibt es auch die Momentanreserve, die momentan sehr spannend ist, die einen Speicher macht. Da gibt es auch Blindleistung, gibt es vieles mehr. Vielleicht Kapazitätsreserve eines Tages, wenn Katharina Reiche sich besinnt und die Technologieoffenheit wirklich einführt. Und es ist eigentlich kein Hexenwerk mehr. Es gibt, wie gesagt, keine Entschuldigung. Natürlich ist die Finanzierung von Speichern ein bisschen anders wie Photovoltaik, weil man ja keine EEG-Förderung hat oder sonstige fixe Abnahmestrukturen. Deswegen ist es riskanter, mühsamer. Aber technisches Risiko halte ich nicht.
Und wie groß sind die ungefähr? Wir denken ja gerne in Fußballfeldern. Halbes Fußballfeld, ganzes Fußballfeld oder?
Sagen wir mal für 100 Megawatt eher zwei Fußballfelder.
Also doch schon eine größere Industrieanlage eigentlich.
Richtig, ja, man muss ja jetzt ja Gas geben und das nachholen, was 25 Jahre nicht gemacht wurde. Da reden wir ja von einem Flexibilitätsdefizit von der Größenordnung irgendwas um die 50 Gigawatt, vielleicht 200 Gigawattstunden, um mal ein paar Zahlen zu droppen. Einmal Bollingstedt, die Anlage kennen die Hörer vielleicht schon, weil sie in der Branche sind, hat 100 MW, 200 MWh. Das heißt, wir brauchen 500 Bollingstedts, was die Leistung betrifft, oder vielleicht 1000 Bollingstedts, was die Kapazität betrifft, um die Flexibilitätslücke zu schließen. Das ist ordentlich. Also rechnen Sie Fußballfeldern auf, ja, sind 2000 Fußballfelder. So. Ist überschaubar, oder? Was ist denn das in Photovoltaikanlagen?
Ja, das ist um einiges größer. Aber lass uns mal ruhig in diese Batteriespeicherentwicklung ruhig reingehen. Also ich kann mich erinnern, dass wir auch schon vor der Innovationsausschreibung Speicher bei uns eingesetzt haben. Aber das war Tag- und Nachtspeicher für den Eigenverbrauch für PV-Anlagen. Das sind so 10-Fuß-Container, ein paar hundert Kilowattstunden, manchmal vielleicht eine Megawattstunde. Und dann kam die Innovationsausschreibung. War das der Kickstart? War das so, wo es richtig losging? Oder wann seid ihr richtig eingestiegen?
Wir haben ja schon ein bisschen experimentiert, auch in der Konstellation vor EcoStore. Das geht zurück auf 2014, 2016, wo man versucht hat, wirklich die technischen Themen in der Pionierphase geklärt zu kriegen. Wie verbindet man eine Zelle in einem Modul? Wie verbindet man ein Modul in ein System mit einem Wechselrichter? Das waren alle Dinge, die nicht geklärt waren. Jetzt geht man in den Katalog oder läuft über die EES und holt sich einen fertigen Speichercontainer an die Messe, genau. Das ist jetzt, früher war das nicht so, man musste sich alles selber arbeiten. Deswegen ist es sehr, sehr langsam erst skaliert 2016. Mit einem Megawatt in Bayern 2018 mit 16 Megawatt, aber einer halben Stunde Kapazität, weil die Batterien so wahnsinnig teuer waren, alles praktisch im Mund geblasen, Hand geklöppelt, wie man das so zusammenschustern musste. Ganz viel Selbstintegration. War natürlich wahnsinnig ineffizient, aber es gab keine Alternativen.
Ja, ich weiß noch, wie wir, also als wir die erste Anlage mal gebaut haben, so als Testanlage mit dem Fraunhofer zusammen, der Eigenverbrauch war irgendwie 20% oder so. Also war natürlich die Kühlung dabei, war da war alles dabei. Es war unglaublich ineffizient, die ersten Anlagen.
Ja, ich denke gern daran zurück, weil es war alles möglich. Und jetzt haben wir natürlich Standardisierung und Skaleneffekte, die wir brauchen für die Finanzierung. Aber das war schon auch eine geile Zeit, muss ich sagen. Also vielleicht, wenn,
ja, kennst du das dich? Also bei uns auch. Und als wir dann, man muss natürlich sagen, dass ein paar Webfehler auch bei der Innovationsausschreibung noch dabei waren. Das hat sich dann wieder gebessert. Und jetzt spielt das ja eigentlich keine entscheidende Rolle mehr. Wir sind eigentlich mit den Speichern komplett ein eigenständiger Markt geworden. Und auch große neue Investoren sind da reingekommen, aber lass uns vielleicht nochmal zurückgehen. Die Netzanschlüsse sind da weiterhin ein großes Thema, also nicht nur für Batterie, sondern auch für Solar, für Wind, für alle Beteiligten, aber auch für Verbraucher wie Datencenter. Wie würde man eine Batterie einsortieren? Ist es jetzt ein Verbraucher oder ist es ein Erzeuger oder was ist die Definition?
Naja, wenn man den Bundesgerichtshof fragt, der hat da eine bestimmte Meinung, braucht man nicht wiederholen, aber ich glaube, die juristische Ebene ist die falsche. Man muss schauen, wie ein Speicher im System wirkt. Und er wirkt dann natürlich in beide Richtungen. Er nimmt praktisch den Datencentern auf der Verbrauchsseite und der Industrie die Kapazität weg, wenn er nicht ordentlich eingebettet ist, und auf der Erzeugungsseite den Photovoltaik- und Windanlagen. Wenn ein Speicher aber ordentlich eingebettet ist in ein Betriebskonzept, was netzdienlich ist am Ende des Tages, so haben wir Bollingstedt gemacht, nimmt ein Speicher niemandem was weg, weil man im Netz eine gering priorisierte Netznutzung definieren kann, die einem bestimmten Betriebsverhalten unterliegt, sodass sich Speicher und Erzeuger auf der einen Seite gegenseitig unterstützen und Speicher und Datencenter auf der anderen Seite ebenfalls unterstützen. Also es ist nicht ein Entweder-Oder, wo man in jeder Richtung ärgert. Das ist es, wenn man es nicht reguliert.
Aber warum hört man das gerade so? Also man hört es ja ganz oft, dass die Speicher die Datencenter verhindern könnten oder sowas, man das deswegen regulieren muss. Steht manchmal in der Zeitung.
Das steht ganz oft und das ist auch in den Köpfen der Politik. Ich habe gerade vorhin mit einem wichtigen Minister aus Sachsen-Anhalt gesprochen und die Meinungen sind populär, weil Netzbetreiber diesen Duktus aus Ermangelung an Erfahrung erst einmal aus Vorsichtsgründen annehmen müssen. Und ich denke, es ist ein langwieriger Prozess, der von viel Geduld und Kommunikation und Vertrauen geprägt sein wird, um diesen Duktus in die richtige Richtung zu lenken. Und da sind wir, denke ich, ein Stück weit in Vorleistung gegangen mit dem Projekt Bollingstedt, wo in der Zusammenarbeit mit Schleswig-Holstein-Netz genau diese Schnittmenge gefunden wurde und diese Verkehrsregeln für das Fahren eines Speichers im Netz so definiert wurde, dass die Erneuerbaren Vorrang haben und auch auf der Verbrauchsseite entsprechend die Industrie den Vorrang behält und es eine gemeinsame Sache ist.
Aber da möchte ich nochmal nachhaken, weil also die Geschichte, die man da erzählen kann, warum sich das stört, ist ja eigentlich relativ einfach. Die würde ja so gehen, das Datencenter, das braucht ja eigentlich durchgehend eine hohe Leistung. Das heißt, hat durchgehend einen hohen Verbrauch. Der Batteriespeicher will auch zumindest manchmal einen hohen Verbrauch, Strom aus dem Netz ziehen. Und das Netz hält das dann nicht aus. Das wäre ja sozusagen die Erzählung, warum das nicht zusammenpasst.
Ja, weil man nicht ein bisschen tiefer in die Netztechnik und in die Netzplanung schaut. So, gehen wir mal ein bisschen hinter die Steckdose rein, was da ist. Das Datencenter braucht einen redundanten Anschluss, damit eben die Jobs wirklich sicher und zuverlässig gemacht werden. Das wollen wir alle als Nutzer von KI und sonstigen Datenzeug. Batteriespeicher brauchen diesen N-1 redundanten Anschluss nicht. Das heißt, man kann jenseits dieser N-1-Sicherheit Batteriespeichern zusätzliche Netzanschlusskapazität geben, die wegfällt für den Fall, dass man einen Stromausfall auf einer Leitung hat und damit N-1 nicht mehr gewährt ist.
Okay, ich glaube, das müssen wir kurz erklären. Das wurde ja auch wirklich noch nicht so viel erzählt. Also ich höre es ehrlich gesagt zum ersten Mal. Okay. Das finde ich eine schöne Idee. Also das bedeutet ja, N-1, dass das Netz dafür ausgelegt, jeder Bestandteil des Netzes dafür ausgelegt sein muss, wenn er nicht funktionieren würde, dass der Strom trotzdem nicht ausfällt.
Über eine Ersatzleitung.
Über eine Ersatzleitung, redundant ist.
Genau.
Das, was in Berlin an der Brücke im Prinzip deswegen nicht funktioniert hat, weil die Redundanz auf der gleichen Brücke war. Und das heißt, in dem Fall würde man einfach, wenn wirklich so ein Teil kaputt gehen würde oder das zu viel würde, würde man den Batteriespeicher
vom Netz nehmen.
Vom Netz nehmen.
So war's.
Aber ist das regulatorisch erlaubt? Wahrscheinlich nicht im Moment, oder?
Sicher, Netzanschlussverträge, wenn man, also wenn der Speicherentwickler draußen, die Zuhörer werden das in ihren Verträgen nachlesen können, werden in der Regel einen N-0 sicheren Netzanschluss zur Verfügung gestellt haben, weil sich Netzbetreiber entsprechend abgesichert haben. Die wertvolle, ich sage jetzt mal die Edelvariante des Netzanschlusses, nicht an Batteriespeicher rauszugeben, die sie nicht brauchen. Wir haben gestern den ersten Live-Test gemacht der gesamten Wirkkette zusammen mit Schleswig-Holstein-Netz, wo der Speicher aufgrund eines simulierten Netzausfalls per Trennschalter komplett vom Netz genommen wurde, um so einen Einsatz auch in Real-Time zu machen. Das heißt, er wurde vermarktet, dann war schon klar, ja, jetzt wird er bald weggenommen, deswegen haben wir versucht, Ausgleichsenergie zu sparen. Die Anlage war aber unter Last und haben dann, zack, Trennschalter hat SH-Netz aufgerissen und wieder reingenommen und 20 Minuten später war die Anlage wieder hochgefahren und fährt weiter.
Das heißt, man kann es auch ansteuern.
Das muss natürlich innerhalb von ein paar hundert Millisekunden probieren. Der Königsweg ist, dass man den Trennschalter gar nicht öffnet, weil man in der Software des Speichers, die wir übrigens selber schreiben, entsprechendes Sofort-Abschaltprogramm hinterlegt, das der Netzbetreiber ansteuern kann, um auch bei geschlossenem Trennschalter eine Lastreduktion auf null sofort zu erzwingen. Ja, und wenn das nicht erfolgt, dann trotzdem Trennschalter rein. Aber über diese N-0-Sicherheit, da fährt der Speicher quasi auf der Reservespur auf der Autobahn. Er benutzt keine ansonstige Fahrspur und ist damit niemandem im Weg, auch keinem Datencenter, auch keiner Industrie. Man kann jetzt in den Medien nachlesen, wie eine Priorität der Industrie bei Netzanschlüssen gefordert wird. Und da habe ich auch so eine Battle gerade gemacht vor kurzem, dass es gar nicht notwendig ist. Wir brauchen einen Masterplan Elektrifizierung, der heißt, dass wir das Ziel sein muss, alles zu elektrifizieren und eine Priorisierungsdebatte da in den Wald führt, weil es dann immer nur die eine Seite priorisiert, aber einer, auch ein Industriepartner, ohne das Kombinat von Photovoltaik, Speicher, Wind und allen anderen Akteuren überhaupt gar nicht existieren kann. Da sind ja die Strompreise unbezahlbar und die Netzentgelte. Ne?
Also aber alles elektronisch gesteuert?
Alles per Sofortabschaltung.
Das heißt, wir können auch im Millisekundenbereich mit dem Speicher arbeiten, wie auch, also primär Sekundärregelleistungen. In solchen Aktivitäten können wir dann auch aktiv sein.
Da kann man machen. Natürlich, wenn man bei einer Trennung gerade Sekundärregelreserve angeboten hat, wird diese nicht mehr erbracht und das muss in die Besicherung gehen. Das ist dann in entsprechenden Konzepte mit eingedacht. Aber grundsätzlich ist ein Speicher ja das schnellst denkbare Asset draußen im Markt und diese Fähigkeit wird ja hart daran gearbeitet, sie ja nicht zu nutzen über die Drosselung von Rampen, über die Limitierung von Regelenergiecaps. Da reden wir nachher noch drüber, über was die Übertragungsnetzbetreiber alles brauchen, um die Systemsicherheit herzustellen. Aber sie brauchen auch manchmal diese extrem schnelle Reaktionsfähigkeit, nämlich momentan Reserve. Und ja, sofort praktisch wie eine mechanische träge Masse reagieren muss oder eben auch zur Vermeidung von Netzüberlastung im Ausfallszenario die Last sofort runterwerfen.
Das heißt aber auch, dass wir mit den Speichern natürlich auch mittel- und langfristig zusätzliche spannende, wie man so schön sagt, Revenue Streams haben, weitere Revenue Streams. Das heißt auch, wenn weitere oder wenn mehrere Batterien oder Speicher in Deutschland noch zugebaut werden, wenn wir jetzt über Gigawatts reden, dann können die alle unterschiedliche Funktionen auch einnehmen.
Ja, und das ist das Fundament von meinem Grundoptimismus. Auch wenn gerade trübes Wetter ist, wenn wir auf die Netzentgeltreform schauen, wo den Speichern versucht wird, möglichst tief in die Tasche zu greifen, das ist eine Art Erlösabschöpfung, was die Bundesnetzagentur im Prinzip jetzt macht, oder die Netzbetreiber mehr oder weniger scharfe Fußfesseln und Bremsen an die Speicherdynamik legen, um sie möglichst systembetreiber. Das beschneidet alles die Erlösmöglichkeiten. Und das erleben wir seit über 10 Jahren, dass man bei Speichern am Ende des Tages immer wieder was Neues entdeckt, um wieder was Neues an Erlöskraft aufzubauen und das Geschäftsmodell zu innovieren. Das Photovoltaik-Geschäftsmodell ist ja relativ, ich sage jetzt mal positiv, robust. So über, ne? Das Speichergeschäftsmodell hat ja keine Absicherung nicht. Es muss sich permanent innovativ aufstellen. Das sehen wir auf der Finanzierungsseite Dinge mit Tolling. Das sehen wir auch noch auf der technischen Seite, so was wie Momentanreserve oder diese N-0 Sofortabschaltung. Und da wird noch was passieren, was wir heute noch gar nicht kennen. Und ich glaube, das werden wir brauchen.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, wenn man den Markt sich anguckt, der wird auch noch sich noch viel, das ist ja mal meine These, wenn ich mir Forecasts angucke, auch von renommierten Studien, bin ich immer der Meinung, die sind viel zu konservativ. Ich glaube, wir werden viel, viel mehr zubauen, als da draußen gedacht wird.
Wahrscheinlich, da muss ich an Kalle Remmers denken, gell? Der auch so ein bisschen Gottvater der PV-Industrie ist, der gesagt hat, Georg, keine Sorge, weil ich mal wieder schlechte Laune hatte, weil die Bundesnetzagentur wieder was verkündet hat, was mich ärgert. Keine Sorge, Georg, es ist am Ende immer mehr geworden, als wir uns vorstellen konnten.
Aber ich meine, du hast ja gerade auch gesagt, es wird immer wieder so eine Art neue Erlösabschöpfung oder Netzgebühren, kann man vielleicht drüber streiten, ob das Erlösabschöpfung ist oder nicht, erfunden. Aber es ist ja schon so, ich meine, wir unterhalten uns ja auch viel mit Investoren, dass der Appetit groß war, weil die Renditen zumindest sehr groß waren. Weiß nicht, jetzt vielleicht nicht mehr sind. Also ich meine, das liest man ja auch manchmal, dass man da sehr gut Geld verdienen kann und die sollen sich mal nicht so haben.
Ja, auf der PowerPoint-Folie von den Gutachtern dieser Welt, ich sage jetzt keine Namen, sehen die Zahlen natürlich super aus. Was da nicht drin steht, und da stehen jede Menge Sternchen, von wegen Nichtberücksichtigung von FCAs, Nichtberücksichtigung von Netzentgelten, Nichtberücksichtigung
also Netzeinschränkungen sind das.
Praktisch der ganze Katalog, den es draußen am Feld gibt. Wir haben ja die größten Anlagen Deutschlands wirklich draußen im Feld und messen die Erlöse Tag für Tag und sehen, dass ein ziemlich großes Gap entsteht zwischen dem, was man sich auf die PowerPoint-Folien schreibt und was man auch in die Investitionsentscheidungen dann in die Anträge reinschreibt, wenn man dann bei den seinen Shareholdern abrufen darf, und zu dem, was man draußen im Feld misst. Und diese Ernüchterung durch sich kennenlernen. Das Kennenlernen des Anlagenbetriebes ist erst einmal eine wirtschaftliche Ernüchterung, sagen wir mal so. Und wenn sich das so ein bisschen rumspricht, da wird ganz schön Katerstimmung einkehren. Erst recht, wenn wir dann haben wir heute den 20. nächste Woche von der Bundesnetzagentur das Thema regressive Einführung von Netzentgelten kennenlernen werden oder deren Modell, was in Zukunft geht. Ich glaube, dass eine relativ starke Konsolidierungswelle kommt, die alles ziemlich runterkocht und viele Investoren das Land wieder ein bisschen mit Kopfschütteln verlassen werden.
Aber es kursieren ja aktuell schon die Werte 250.000 pro Megawatt auf eine Graustrombatterie pro Jahr.
Die Erlöse.
Auf 2-Stunden-Speicher, habe ich nicht gemessen.
Also ich kann es ehrlich sagen, wir auch nicht. Also interessanterweise es sind natürlich wirklich die Umsätze und wir wissen alle als Unternehmer, da sind noch ein paar operative Kosten da hinten dran.
Warte mal. Also da muss man schon auch ein bisschen, also die Investitionsentscheidung wird ja nicht mit dem Rückspiegel gemacht. Man schaut nach vorne. Da kann man sagen, ist es eine Glaskugel, aber man muss ja eine Erlösprojektion der nächsten 20 Jahre anschauen. Und da sind die Gutachter auf ihren PowerPoint-Slides sich sehr einig, dass sich die Erlöse bis 2030 mindestens halbieren werden, von 2025 ausgerechnet. Also über 200.000 haben wir auch in den PowerPoint-Slides gesehen. Wir sehen aber auch nahe 100.000 ab den 2030er Jahren. Und das ist die dominante Phase für den Businessplan der nächsten 20 Jahre. Das wird durch eben diese Kannibalisierung, die Speicher sich selber auferlegen, aber auch Veränderungen. Man hat ja nicht ständig Krieg. Es wird ja hoffentlich irgendwann einmal besser. Und dann werden normalere Phasen eingehen. Wir werden die Kapazitätsmärkte sehen, wo Gaskraftwerke die Strompreisspitzen abfischen werden, von denen die Batterien ja auch leben müssen. Wir werden die negativen Strompreise uns selber wegnehmen, Gott sei Dank für die Marktwertfaktoren, aber schlecht fürs Speichergeschäftsmodell. Das heißt, eine vernünftige Erlöserwartung auf lange Sicht ist im Mix dieser Kurven, da kann ich ja reden, ohne Geheimnisse zu verraten, irgendwo um die 100.000 bis 130.000 auf einem 2-Stunden-Speicher. Und da sehen die Rechnungen anders aus, weil zahlen muss man den Speicher dann trotzdem noch. Und wenn man dann die Kosten hochrechnet mit Netzentgelten, dann sind die Amortisationszeichen nicht mehr unter 10 Jahren.
Wobei ich eben von der Technik auch echt eine Chance sehe. Ich sagte eben unterschiedliche Revenue Streams, aber wir haben über 2-Stunden-Speicher, 4-Stunden-Speicher. Ich denke, dass die nächsten 6-8-Stunden-Speicher auch kommen werden. Wir haben ja die ersten Tag- und Nachtspeicher, aber nur für den Eigenverbrauch gegeben. Ich glaube, dass sich da auch nochmal eine Welle irgendwie ergeben wird mit echt unterschiedlichen Technologien auch. Und das kann, glaube ich, auch mal spannend werden. Wenn wir denn bei den 100.000 im Jahr pro Megawatt bleiben, glaube ich, ist das ein sehr guter Ansatz, um da auch ein Finanzierungsmodell draufzusetzen.
Mhm. Ich hoffe, dass die Smartifizierung, sagt man das, des Verbrauchs, also Smart Meter behind, also für Wärmepumpen, Flexibilisierung für Elektroauto, Ladeflexibilisierung am Ende dazu führt, dass man viel Verbrauch in die Nacht schiebt. Was heißt, dass relativ viel Substanz für Verkauf von Energie in der Nacht entsteht, die es möglich macht, eben längere Perioden auch Energie zu verkaufen pro Tag. Momentan ist die Verkaufsopportunität sehr, sehr kurz. Also da hat man eine Preisspitze über 2 Stunden abends, länger ist sie nicht. Wenn man jetzt 4-Stunden-Speicher baut, ist es eigentlich schon überdimensioniert in Erwartung, dass sich zukünftig diese Preisspitzen vielleicht sogar verbreitern. Meine Hoffnung ist, dass man eben über sehr viel Flexibilität im Wärme- und Verkehrssektor in Richtung 6-8 Stunden kommt am langen Ende, weil da braucht es wirklich viel Lastverschiebung der Tagesabendverbräuche in die Nacht hinein, die noch ein bisschen im Ungewissen steht.
Aber das ist ruhig, noch einmal einsteigen. Ich meine, du hast eben auch gesagt, Vehicle to Grid, also da stehen ja auch 100 kW irgendwie rum. Gut, davon sind nur 10-25% Vehicle to Grid fähig, würde ich sagen. So,
wenn, ja,
vielleicht. Und dann, ne, aber ich meine, wenn man jetzt mal guckt, was da jetzt kommt, die sind alle Vehicle to Grid fähig. Wenn wir unsere 20 kW Hausspeicher auch sehen, die ja auch noch nicht irgendwie groß angeschlossen sind, da haben wir ja schon in Deutschland auch echt eine Menge an Speichern. Wenn man jetzt nochmal anguckt, UNB hat irgendwie 78 GW freigegeben. Das heißt, wir werden in 2030 auf welchen Wert landen? Was schätzt du?
Also ernsthaft ist aus dem Vehicle to Grid innen Ende der 20 Jahre erstmal aus meiner Sicht noch nichts zu erwarten. Ich habe nichts gegen das Konzept, weil wir brauchen es als Beitrag. Aber Volumen glaube ich nicht, dass es in den nächsten Jahren wirklich substanziell annimmt. Das kann in den 40er Jahren wirklich was werden und es wird langsam hochfahren. Da ist das Smart Meter Rollout einfach noch wirklich völlig was im Weg. Und auch das Nutzerverhalten der Elektroautofahrer und der Elektroauto-Rollout. Wir haben 4% in der Flotte, das ist einfach noch zu dünn. Ich sehe einen Großspeicheraufbau, Wahrscheinlichkeit von irgendwo um die 10, 12 GW bis 2030. Das ist schon mal genug, um negative Preisspitzen substanziell zu eliminieren. Wir hatten jetzt Ende April, Anfang Mai diese Extrempreise. Da hat das Fraunhofer ISE in einer Studie, die noch veröffentlicht wird, kann ich mal spoilern, ausgerechnet mit 10 GW hätten wir das alles auf minus 10 Euro pro MWh in der negativen Preisspitze gedämpft. Das ist schon mal richtig ordentlich von 500 ausgehend. Und mit 50 GW hätten wir es auf 0 Euro weggedämpft und hätte praktisch keine Diskussion mehr um negative Preise.
Und warum denkst du, dass es dann trotzdem nur, so wenig sein werden? Weil ich meine, du hast gerade die Zahl gesagt, 72 oder was war die Zahl?
72 sind auf der UNB freigegeben.
Sind sozusagen, wollen die freigeben als Netzanschluss und trotzdem nur 10 gebaut, 12
gebaut? Ja, weil das sind PowerPoint-Speicher, die kann man schnell bauen. Ne? Aber so ein Ding wirklich aufs Feld zu stellen. Wir bauen jetzt gerade den größten Speicher Deutschlands mit 700 MWh in Förderstedt und sehen, dass sie Blut, Schweiß und Tränen vergießen, um dieses Ding wirklich umgesetzt zu kriegen.
Aber ist das die Technik oder sind es immer noch die Netzanschlüsse, über die wir ja dauernd reden?
Also auch wenn man einen Netzanschluss in dem Status, wo du die Gigawatts jetzt gerade zusammengezählt hast, hat es für uns 3 Jahre gebraucht, um von diesem Status einen Netzvertrag zu haben. In dem Maße, der bankfinanzierungsfähig ist.
Weil ihr da die ganze Zeit verhandeln musstet, welche Bedingungen am Schluss gelten? Oder
alles neu ist, und nichts skaliert in dem Bereich. Es gibt keine fertigen Dinge aus der Schublade. Man muss alle Fragen frisch erörtern, bis ins letzte technische Detail und Betriebskonzept. Das skaliert ja gar nicht. Und die Übertragungsnetzbetreiber und die Netzbetreiber auch, die haben ja nicht Heerscharen an Netzplanern, Juristen, Netzwirtschaftsexperten, die nur darauf warten, 70 GW Netzverträge zu machen. Die haben früher vielleicht 2 oder 3 Netzverträge pro Jahr gemacht, pro Netzbetreiber. Und jetzt reden wir über, sag du mir die Zahl.
Ja, wahrscheinlich 20, 30 oder?
Und der Ausstoß der Netzbetreiber wird deswegen nicht mehr, nur weil mehr in der Schlange anstehen. Und also muss man ganz.
Und vielleicht mal ganz kurz reingritschen, Michael, wir reden hier über die Übertragungsnetzbetreiber, die schon sehr professionell aufgestellt sind. Ja? Wir sind ja aktiv dann in den Verteilnetzbetreibern, das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ne?
Da kommen wir auch gleich noch drauf. Ich würde gern, bevor wir zu den Verteilnetzbetreibern kommen, ihr habt ja jetzt eine Studie gemacht mit Übertragungsnetzbetreibern. Vielmehr, ihr habt sie beauftragt an NEON, wie gesagt, Beratungsinstitut, Forschungsinstitut. Und die haben mit den 4 Übertragungsnetzbetreibern zusammen eine Studie gemacht. Hilft das bei dem Thema? Was kam da raus? Was sind die Probleme? Was sind die Lösungen?
Also die Studie hat erst einmal einen blinden Fleck offengelegt, ihn behandelt und eine Empfehlung ausgesprochen, die Übertragungsnetzbetreiber umgehend auch mit einem Statementpapier gefolgt sind. Nämlich, was macht man mit den Speichern, wenn sie denn in Betrieb gehen? Das war ja im Übertragungsnetz überhaupt nicht geregelt. Übrigens im Verteilnetz auch nicht. Da hat ja Bollingstedt jetzt eine Blaupause gemacht, die im E.ON-Konzern ausgerollt wird. Wunderbar. Und die Übertragungsbetreiber haben wir mit der gleichen Frage konfrontiert. Wir haben gesagt, wir müssen mit NEON reden als wissenschaftliche Kuratierung dieses Beratungsprozesses, weil wir müssen mal Butter bei der Fische machen.
Aber was heißt denn das, wenn der Speicher in Betrieb geht?
Ja, man weiß nicht, wie er sich verhalten soll, damit die Netzbetreiber sein Verhalten noch im Griff haben, weil 50 Gigawatt im Übertragungsnetz sind genug Substanz, um uns zweimal täglich einen Blackout zu versorgen,
wenn sie Blödsinn machen. Es geht schon im Prinzip um die Netzanschlussverträge, weil da steht ja drin, wie er sich verhalten soll.
Genau. Und dieses Verhalten ist ungeheuer wichtig, um es systembetreibbar und für die Systemsicherheit beherrschbar zu regeln. Ein Speicher auch auf der Autobahn im Übertragungsnetz braucht Verkehrsregeln, die es vorher nicht gab. Es war Wilder Westen. Man hat einfach mal Anschlusszusagen gemacht, ohne zu wissen, wie man die Dinge am Ende fahren kann.
Aber das heißt, die Netzbetreiber haben schon einen Punkt an manchen Stellen. Das ist
absolut. Also wenn es um Versorgungssicherheit und systembetreibbar geht, das ist nicht verhandelbar. Keiner von uns will ein Geschäft machen auf Kosten der Systemsicherheit. Das ist nicht zumutbar. So, es ist aber gar nicht so eine Frage gewesen, ob man da nicht drüber redet, sondern es musste einfach mal veranlasst werden. Das haben wir gemacht und wir haben uns oft zusammengesetzt, virtuell, persönlich, und dabei sind Diskussionen entstanden. Muss man denn die Rampe der Batteriespeicher drosseln von ihrer paar hundert Millisekunden technischen Fähigkeit auf etwas, was über die Engpasserfassungssysteme noch systemsicher erfasst werden kann, sollte der Speicher in die falsche Richtung fahren. Das ist ganz wichtig. Auch das Netz wird auch zum Teil kurativ gefahren, und wenn dann kurativ falsches Verhalten da ist, muss der Systemführer in der Systemleitwarte im Zweifel eingreifen können.
Das heißt, ob er rechtzeitig merkt, dass der Speicher plötzlich ganz viel Strom zieht oder einspeist.
Und genau das Gegenteil macht, was er eigentlich erwarten würde, weil er die Position kurzfristig noch ändert. So. Und da muss man über Rampen reden. Rampen haben auch einen Einfluss auf die sogenannte, also diese deterministische Frequenzabweichung. Das heißt, immer vor und nach der Viertelstunde, die wir handeln im Markt, wackelt die Systemfrequenz ein bisschen runter und ein bisschen rauf und ist immer gleich. Und man möchte jetzt Speicher im Verhalten so lenken, dass sie diese Frequenzabweichungen kompensieren. Das ist praktisch eine Art passive Regelleistung. Im Gegenzug waren aber die Übertragungsnetzbetreiber bereit, die dadurch entstandenen wirtschaftlichen Nachteile durch das Lenken der Rampe auf die Viertelstundenkante und das Verlangsamen der Rampe bilanziell und finanziell zu kompensieren. Die Übertragungsnetzbetreiber haben diesen Dialog immer vorangesagt, wir greifen nur da ein, wo es zwingend notwendig ist für die Systemsicherheit, und Nachteile, die finanzieller Natur, die dem Speicherbetreiber entstehen, werden, soweit es geht, auch finanziell kompensiert. Das ist eine super gute Haltung, weil dadurch ist dieses Verkehrsregelwerk finanziell minimal nachteilig. Das ist im Verteilnetz anders, weil die Verteilnetzbetreiber nicht so gute Werkzeuge haben für die Systemführung. Die müssen noch schärfere Verkehrsregeln machen. Ein bisschen wie Stadtverkehr, da muss man auch langsamer fahren, da muss man noch mehr Ampeln berücksichtigen und so weiter, wie auf der Autobahn, wo man normalerweise freie Fahrt hat. Wir haben da verschiedene Instrumente im Übertragungsnetzbereich diskutiert. Das eine sind Rampen, die es braucht für das systemsichere Fahren und die Ausgleich der Frequenzabweichungen. Man braucht ein Stück weit auch eine Begrenzung der Regelenergieerbringung pro Standort. Warum? Weil die Regelenergiemärkte sind zum Teil kleiner als die einzelne Größe eines Speichers. Wir haben ja 1 Gigawatt Anträge an Speichern in deiner Schlange, die du erwähnt hast. Und der PRL-Markt ist insgesamt nur 600 MW groß. Wenn das jetzt alles an einem Standort erbracht wird und der ausfällt, ist der deutsche PRL-Markt weg. Das kann man nicht zulassen.
Weil der kompensieren müsste, ganz schnell.
Man muss streuen. Risiken muss man immer streuen, das System sicher. Deshalb wird die Erbringung pro Standort limitiert werden. Die ist im europäischen Regelwerk schon ein bisschen limitiert, aber nicht zu Ende gedacht. Insofern haben die deutschen ÖNBs das zu Ende gedacht und eine Limitierungsregel gedacht, die dem Ramp-up der Speicher, bis diese großen Anlagen kommen, auch angemessen hoch bleibt und dem Problem angemessen dann runtergeregelt wird. Und was man auch, und das ist das größte Problem in dieser Sache diskutiert hat, ist der Redispatch-Prozess, der geplante Redispatch-Prozess ÖNBs endet 2-3 Stunden vor Lieferung. Das ist okay für alles mit Gaskraftwerken, mit Verbrauch und so weiter, außer Speicher.
Das heißt, um das kurz zu erklären, 2-3 Stunden bevor, also wenn um 5 irgendeine Lieferung vereinbart ist, 2-3 Stunden vorher muss klar sein, ob sie sozusagen netzseitig erbracht werden kann oder wegen einem Engpass irgendwie anders erbracht werden muss.
Genau, weil der UNB noch 2 Stunden braucht, um bei eventuellem Engpassvorhersage durch diese Planung eine Gegenmaßnahme einzuleiten. Das macht man nicht so schnell, deswegen braucht es einen gewissen Vorlauf. Und das Problem war systemischer Natur, was passiert nach den 2 Stunden, wenn ein Batteriespeicher am Intraday-Markt seine Position noch ändert, weil irgendwo im deutschen Strommarktgebiet, ohne Preiszonentrennung, irgendeine Wetterprognose sich ändert aus vielleicht deinen Anlagen oder aus anderen Anlagen, die im Markt entsprechendes Preissignal verursacht, das das Speicherverhalten in eine andere Richtung lenkt. Und das kriegt der Netzbetreiber nicht mehr mit.
Und was setzt die Lösung?
Die Lösung ist am Ende, dass die UNBs diesen Vorlaufzeitpunkt wesentlich verkürzen müssen. Und das bedeutet eine zusätzliche Schärfung ihrer Instrumente und ihrer Mittel, um das auf die Kette zu kriegen.
Und auch bereit sind dafür.
Genau, also es war ein klares Statement, wir wollen alles über den Redispatch-Prozess regeln, soweit es technisch geht. Und wenn am Ende noch eine gewisse Vorlaufzeit und Unschärfe überbleibt, dann muss man zu härteren Mitteln greifen, wie Fahrplaneinfrierungen. Die wurden jetzt aber erst einmal zurückgestellt, weil die auch andere Nachteile haben, die das Problem nicht wirklich lösen. Im Kern aber ist eine Weiterentwicklung der Redispatch-Prozesse und im Übrigen auch Redispatch-Kompensationsregeln als Empfehlung aus dieser Studie von NEON herausgekommen.
Wie ist das bei euch? Was macht ihr dafür?
Naja, im VNB ist es herausfordernder, sage ich jetzt mal etwas freundlich in diese Runde. Ich meine, was du gerade erzählt hast und welche Art und Weise, auf welchem Niveau ihr euch unterhaltet mit den UNBs, das ist im VNB nicht der Fall. Also wir nehmen mal jetzt ein Drittel raus und wir haben ja vorhin schon mal Netz gesagt, mit denen macht das unglaublich Spaß, mit denen auch zu reden, weil die auch wirklich gute Leute haben. Da sind natürlich auch noch andere dabei, aber jetzt mal ruhig den Drittel, die sind kleiner als wir.
Ja? Wie kommst du auf die Zahlen?
Also es gibt ja die 866 Verteilnetzbetreiber. Ich sage mal, mein Bauchgefühl, sag mal, ein Drittel der Verteilnetzbetreiber haben Lust und auch Ahnung. Ja?
Aber ihr habt ja auch viele kontaktiert.
Das genau, heißt, wir haben die alle angesprochen und das war sozusagen die Übersicht. Also ein Drittel konnte auf unserem Niveau und auf eurem Niveau und mit den UNBs, die haben das genau verstanden, um was es geht. Dazu gehören auch Bayernwerke und so weiter. Das klappt. Ein Drittel davon hat ganz klar gesagt, sie wollen überhaupt nicht. Also haben wirklich auch gesagt, ja, meldet euch in 2032 wieder. Und ein Drittel wollen eigentlich, aber können nicht so richtig. Und das hat was mit Personal zu tun, mit Know-how. Du hast eben die Tools angesprochen, Überwachung. Die fliegen schon echt blind. Ja? Das ist eigentlich aus meiner Sicht die größte Herausforderung. Also wenn wir über die großen Speicher von euch sprechen, das ist eine Sache. Aber wenn wir mit den ganzen vielzähligen Kleinspeichern, die um die 5 MB sind oder sowas stehen, davon stehen ja 1000 auch bald rum, die dann anzusteuern und da eine Übersicht zu behalten, das wird echt schwer.
Baut ihr an alle alten Photovoltaikanlagen Batteriespeicher?
Ja, also wir versuchen das natürlich, weil wenn wir die Chance haben, das zu tun, machen wir es. Wir versuchen auch mit Grünspeicher anzufangen. Also das ist so die erste Anfrage.
Das heißt, dass die nicht aus dem Netz laden
sollen? Genau, die dürfen nicht am Netz teilnehmen. Die laden sich sozusagen nur über die PV-Anlagen. Und wenn wir merken, dass es negative Stunden gibt, schalten wir das sowieso ab und dann wird die Batterie geladen und eben zeitversetzt wieder abgegeben. Aber wir bereiten alles vor, dass es auch graustromfähig ist, von Anfang an eigentlich. Das heißt auch die kleineren. Und das läuft eigentlich aus meiner Sicht momentan ganz gut. Deshalb sage ich ja, also bei 866 und geteilt durch 3 sind immer noch eine ganze Menge dabei, die auch Interesse haben und Lust haben, das zu machen.
Glaubst du, dass dieser N-0-Vorschlag erfolgreich sein kann? Weil dann könntet ihr ja auch Bezug haben.
Ja, also ich glaube schon, dass das der Weg sein wird. Und wie gesagt, alleine, dass diese tief technischen Gespräche jetzt geführt werden, da sind wir schon mal einen großen Schritt weiter. Und wenn man überlegt, dass wir vor 4 Jahren eine Innovationsausschreibung hatten, da waren ein paar Webfehler drin, da ist schon viel gelernt worden daraus. Und auch eine Chance. Ne? Und wenn man sich jetzt auch anguckt, was Frau Reiche ausschreiben will an Gaskraftwerken, da sind ja auch Technologieoffenheit in der Ausschreibung erwähnt, 10-Stunden-Speicher. Gucken wir uns auch an, ne?
Ja, und meinst du, wir werden die finden?
Ich glaube, ja.
Da bin ich ja gespannt.
Ja, die 10 Stunden. Naja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also korrigiere mich, die kommt im Sommer vielleicht raus, die Ausschreibung. Bis 27 müssen wir irgendwas vorlegen und gebaut werden soll in 2030 oder so.
Also wir haben Zeit. Ich habe ernsthafte Sorge, dass die Spielregeln so gedreht werden, dass die Technologieoffenheit nicht in der Realität ankommen
kann. Das sehe ich auch so, aber soll man in der Runde nicht sagen, tue ich aber. Ich glaube, dass ganz viele uns unterschätzen.
Aber ist nicht eine der Regeln, dass dieser 10-Stunden-Speicher nach einer Stunde schon wieder voll sein soll?
Ja, für die ersten 10 GW/9 derated ist es so. Und da werden wir ganz laut mosern und zetern. Wenn man ins Ausland schaut, jetzt reden wir über den Kapazitätsmarkt, gell? Dann habe ich vor allem eines zu beobachten, nämlich, dass ein Kapazitätsmarkt eine permanente Großbaustelle ist, weil es unglaublich schwer ist, bei der Definition keine Fehler zu machen und keine Fehlanreize zu setzen. Es läuft aus meiner Sicht in Deutschland darauf hinaus, dass wir mit den ersten 10 GW eine sündhaft teure, aber wahrscheinlich nicht vermeidbare erste Tranche kriegen und dabei Lerneffekte machen, die man nicht wiederholen wollen, an Fehlern, die dabei gemacht werden. Und in den Reformen des Kapazitätsmarkts, die hoffentlich kommen werden und wahrscheinlich kommen müssen, weil das sieht man in allen anderen Ländern, dass die in kleiner Taktzahl gekommen sind, wir Kosteneffizienz hineinbringen werden und da werden wir um Speicher nicht herumkommen.
Du hast eben noch so ein bisschen Ausland angesprochen, wo es anders läuft. Können wir von England lernen? Sind die 1-2 Jahre voraus?
Naja, England zeigt, dass man ständig rumdoktern muss, weil man ständig Fehler gemacht hat und geglaubt hat, irgendwas zu lösen und dann kommt eine Ausschreibung raus und merkt man, dass der Markt sich doch vielleicht anders verhält, als man geglaubt hat. Am Ende ist es teuer, unvollständig und unerwartet gekommen und dann hat man ständig neue Runden gemacht mit neuen Innovationen. Das wird in Deutschland auch so kommen. Ich glaube, die ersten 10 GW, die werden wir falsch machen, aber werden es akzeptieren.
Gaskraftwerke, 10 GW.
Ja, ja, das ist ja ein Grundsatzfehler als Vater von Kindern, die in einer Zeit eines dramatischen Klimawandels leben müssen und deren Kinder in die Welt setzen müssen, ist es ein Fehler, über einen Brennstoff zu reden, den wir nicht haben, um den Kriege geführt werden und der uns im Winter fehlen wird. Entschuldige, der kleine Ausreißer. Aber ungeachtet dessen werden wir die 10 GW-Gaskraftwerke.
Wie willst du die Batterien laden im Winter?
Die Batterien möchte ich im Winter laden, aus dem, dass in der Nacht diese Engpässe nicht in dem Maße bestehen wie tagsüber und Batterien Spitzenlastkraftwerke ersetzen. Also es ist ein Tandem aus Grundlast, Gaskraft in der Dunkelflaute. Du brauchst nicht für das letzten 10 GW Spitze, die vielleicht nur 2, 3, 5 Stunden vorhanden ist, auch noch mit Gaskraftwerken zu überbauen, die dann 5 Stunden laufen.
Okay, aber ich glaube, das muss man einfach erklären, sozusagen, dass Batteriespeicher und Gaskraftwerke ergänzt sich in dem Fall, weil man sozusagen für die berühmte Dunkelflaute dann schon Gaskraftwerke braucht, aber halt nicht so viel, um die gesamte Last zu decken.
Richtig, richtig. Ja, du hast ja auch in der Dunkelflaute eine Lastfluktuation. Nachts weniger, tags mehr. So, willst du jetzt für die Lastspitze tagsüber auch noch ein Gaskraftwerk brauchen? Das ist wirklich Perlen vor die Säue. Das sollen Sie bitte sparen. Diese ideologische Kulturkampffrage und da wird mir auch noch Esoterik vorgeworfen von anderen und sonstige Schimpfwörter, ist ja nicht von mir erfunden, die ist von der Gaslobby erfunden worden, um Batteriespeicher möglichst rauszudrängen und ich glaube auch aus einer gewissen Haltung der Angst. Das sind ja sterbende Dinosaurier. Ne? Jetzt wollen sie schnell nochmal einen Schnitt machen, um ein Geschäftsmodell zu verlängern, was eigentlich dem Tode geweiht ist. Und für die ersten 10 GW wird es dazu kommen. Das werden wir nicht mehr verhindern. Das werden wir fressen müssen. Das ist ein Kompromiss.
Aber gut, wir müssen natürlich auch, Fakt ist wieder, wenn die Ausschreibung jetzt kommt, das wird ja immer von 1,3 oder 1,2,5 geredet, 1,2,3 geredet, ein Jahr Planung, 2 Jahre Entwicklung, 3 Jahre Bau. Das heißt, wir reden hier von 5, 6, 7 Jahren, bevor das erste Gaskraftwerk läuft. Oder siehst du das anders?
Nee, das dauert ewig. Und ob man es im Wettbewerb mit auf Steroiden einkaufenden Datencentern überhaupt Gasturbinen herkriegt, ist noch eine andere Frage. Und die zweite Frage ist, zu welchem Preis? Es wird ja auch behauptet, das kostet alles nicht. Das ist eine Bagatelle, keine 500 Millionen Euro für 10 GW. Ja, mit Preisen, die man vor 5 Jahren vielleicht noch beschafft hätte. Aber jetzt reden wir ja von einer Ressource, die ist extrem knapp, die ist extrem teuer, die kriegt man lange Zeit nicht. Bin ich mal gespannt, ob man nicht an der Preisobergrenze von den 173.000 Euro pro MW pro Jahr entlangschrammen wird und dann wird das Projekt richtig, richtig teuer. Und das zahlen wir alle, die Verbraucher, die Industrie. Und das ist unehrlich, weil wir in keiner Abschnitt, in keinem Satz über die Kosten dieser Absicherung reden und damit Maßnahmen zur Kosteneffizienz, wo ja Speicher eine Rolle spielen, gar nicht auf dem Tisch landen. da werden wir noch drüber reden und werden uns ärgern, dass alles viel zu teuer war. Und das sehe ich jetzt schon kommen, das große Gejammer. Ich will es nur jetzt schon mal festhalten und sagen, nächstes Jahr sitzen wir hier und denken, oh, das war aber teuer. Was werden unsere Kinder da abzahlen dürfen?
Du hast gerade nochmal die Datencenter erwähnt. Sprecht ihr beide denn mit Datencenter-Betreibern und kriegt mit, wie die sich die Energieversorgung vorstellen und ob da Photovoltaik und Batteriespeicher und Wind und keine Ahnung
was eine Rolle spielt? Also wir ja, aber auch aus einer anderen Blickrichtung wieder heraus. Also weil wir ja bestehende Solarparks haben, die wir repowern können, die auch auf bestehenden Gewerbegebieten sind. Also Baugenehmigung, Flächennutzungsplan ist vorhanden. Das ist eigentlich auch für eine Versorgung gedacht. Und da überlegen wir natürlich, ob wir auch Solarparks repowern und die frei werdende Fläche dann dementsprechend nutzen können. Ist ein bisschen ein anderer Ansatz, weil wir natürlich in der Regel dort die Gebiete haben, die sehr weit weg von irgendwelchen Netzknotenpunkten sind. Aber Datencenter sind nicht nur Datencenter, sondern gibt es ja unterschiedlich viele Anwendungen, unterschiedlich große Anwendungen. Während ihr im ÖNB-Netzbereich natürlich wieder mit anderen sprecht, nehme ich mal an.
Ja, ich glaube, Datencenter und Batterien und übrigens Erneuerbare sind in der Kombination, ist eine Schicksalsfrage. Wie soll in Deutschland mit einer der höchsten Energiepreise Europas und der Welt sich ein Datencenter ansiedeln, deren Wettbewerbsfähigkeit am Strompreis global steht? Und wie soll Deutschland im Wettbewerb zu Spanien, Norwegen oder sonst wo die Energiepreise billig überhaupt ein Datencenter kriegen, das egal wo in Deutschland stehen kann? Dafür muss die Stromversorgung des Datencenters maximal kosteneffizient gestaltet werden. Dafür sind Direktleitungen zu PV-Parks, Windparks und auch eine Preisoptimierung über einen Behind-the-Meter-Großspeicher eine existenzielle Ressource, sonst wird es diese Investitionen auch nicht geben.
Seid ihr da auch aktiv bei solchen, sagen wir mal, großen Behind-the-Meter-Batteriespeichern an Datencentern? Plant ihr da was?
Da planen wir was und da kann ich jetzt noch nicht viel dazu sagen. Und ich möchte erst darüber reden, wenn Dinge wirklich auch garantiert kommen und finanziert werden. Aber da kann man was erwarten, ja.
Aber ein Beispiel kann man ja nennen. Wir sind ja auch oben in Eggebeck, Bollingstedt da oben, wo wir in ein eigenes Netz ein Direct-Wire-System gemacht haben. Und das ist ja schon der erste Schritt. Das ist im Endeffekt ein eigenes Industriebild mit einem eigenen Netz, wo wir also gar nicht das Netz berühren von Esernetz, sondern direkt einspeisen. Also das ist, glaube ich, schon auch eine hochspannende Geschichte. Und auch wieder schönes Beispiel, Esernetz. Wir probieren das gemeinsam aus. Wir schauen, ob es geht. Und bis jetzt läuft es gut.
Und ich glaube auch, im Blick auf den Redispatch-Vorbehalt sind Direct-Wire-Konzepte besonders interessant.
Jetzt haben wir noch ein ganz neues Thema. Also wer erklärt den Redispatch-Vorbehalt?
Ich kann es mal machen, ich lese es mal einfach ganz dezent ab, weil ich habe natürlich runtergeschrieben. Also Redispatch bedeutet, dass Wind und Solar in Netzengpässgebieten zwar angeschlossen werden können, aber keinen Anspruch mehr auf Entschädigung haben sollen, wenn sie abgeregelt werden. So, das klingt technisch erstmal super. Wenn man dann ein Ausrufungszeichen setzt, in Ordnung. Würde, glaube ich, jeder von uns unterschreiben. Das Problem ist nur, dass das Netzrisiko vom Netzbetreiber auf den Projektentwickler übertragen wird. Punkt 1 und Punkt 2, die ÜNBs haben die Entscheidungsgewalt. Und das ist für mich so als Projektentwickler irgendwie so eine Frage. Also es ist offen, wie oft sozusagen eine Neuevaluierung gemacht wird. Steht da noch nicht so richtig drin. Aber im Endeffekt haben denn die ÜNBs eigentlich alles in der Hand, wo Investitionen getätigt werden. Und das aus meiner Sicht ist noch nicht zu Ende gedacht.
Trifft das euch auch als Batteriespeicher?
Erbauer? Es hat uns schon immer betroffen. Da kommen die Solar- und Windentwickler so langsam in die Gewässer, in denen Batteriespeicher warm werden mussten aus Alternativlosigkeit. Zur Realität gehört ja auch, dass man die Erneuerbaren so langsam in die marktliche Selbstständigkeit entlassen muss. Ich finde die Diskussion um den Redispatch-Vorbehalt als Rauswurf eines noch Minderjährigen, das finde ich zu früh und zu verantwortungslos in dem Maße ist zu fordern, weil das wird zu einem Einbruch führen. Das kann man nicht machen. Man braucht einen softeren Weg, um den Jugendlichen genug Eigenständigkeit beizubringen, über softere Ausstiegsmodelle in die Eigenvermarktung.
Aber ist nicht das Problem, dass im Prinzip dieser Redispatch-Vorbehalt den jemanden bestraft, der gar nichts ändern kann?
So ist es. Ne? Und es wird begründet mit dem Not in my backyard. Geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst, wo kein Engpass ist. So, was willst du einem Windentwickler sagen, dass er dahin gehen soll, wo der Wind nicht weht? Weil da gibt es natürlich keine Windengpässe. Das ist mir fehlt jetzt noch das riesige Schimpfwort. Überleg du es, aber ich finde es nicht in Ordnung.
Nein, bei uns wäre es das Gleiche im Solarbereich. Wir wollen natürlich schon industrienah was machen, aber wir gehen natürlich auch dorthin, wo die Grundstücke günstig sind. Also in der Regel auch woanders.
Nee, man muss mit den Erneuerbaren schon dahin gehen, wo das Wetter die Produktion auch zulässt. Und ich finde es angemessen, die Netze auch dahin zu erweitern. Man kann darüber reden, ob man die Netze dann ein bisschen netzdienlicher oder die Anlagen ein bisschen netzdienlicher fällt, weil es muss nicht das letzte Kilowatt abgesichert werden. Es kann ja partial sein, es kann auch sein, dass man plötzlich bei Redispatch-Buffer-Themen auf die Idee kommt, dass ein Speicher-Colocation eine gute Idee ist, was ein Speicherinvestitionsprogramm am Ende des Tages dann auslöst. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also, trotzdem muss man aufpassen, nicht zu übersteuern in dem Erwachsenwerden und aus dem Haus werfen.
Ja, aber wäre das nicht der Einsatzpunkt für den Speicher? Ich meine, das Problem ist, du darfst nicht im Redispatch-Fall den Speicher füllen. Im Prinzip müsste man das als erstes mal ändern, oder?
Ist ein gedanklicher Webfehler noch drin. Also wir hoffen ja alle, dass am Freitag sind jetzt die Anhörungen, also da geht es dann eine Runde weiter. Ich hoffe, dass dieser Webfehler auch rausgenommen wird. Und der zweite Webfehler aus meiner Sicht ist, dass Wind oder Solar und alles so in einen Topf geworfen wird. Das passt natürlich nicht, wie du eben schon sagtest. Du kannst als Windentwickler nicht irgendwo hingehen, wo kein Wind weht. Also das macht keinen Sinn. Und wenn im Norden ein Engpass ist und im Süden aber produziert werden könnte, gut, jetzt kommen wir in diese Preiszone noch rein. Aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema. Da haben wir bestimmt nochmal jemand anders, mit dem wir das Thema nochmal anschauen.
Unsere Zeit ist auch um. Wir müssen zum Ende kommen. Ich nehme mit, also es gibt total viel Entwicklung im Moment. Deswegen können wir diesen Podcast machen. Deswegen berichten wir so viel über diese Themen. Ich finde auch toll, dass es ja doch Entwicklungen gibt, wie die Behind-the-Meter-Speicher. Also sozusagen, das ist ja wahrscheinlich das, was ihr gemeint habt. Am Schluss wird es doch mehr als man denkt, weil einfach die Industrie auch Lösungen findet. Ist ja üblich, dass du die noch eine letzte Frage kriegst. Wenn du eine Sache ändern könntest, in dem, was wir jetzt, oder bestimmen könntest, in dem, was wir jetzt viel diskutiert haben, welche wäre das?
Das wäre, dass man anfängt, anstatt Flickschusterei und politischer Ideologie hergeht und einen Masterplan Elektrifizierung baut, weil die Elektrifizierung eine Schicksalsfrage ist. Wir müssen das für alle Sektoren und auch Industrie und Landwirtschaft und so weiter gebacken kriegen. Und dafür muss man alle Stakeholder an den Tisch holen und nicht gegeneinander ausspielen, wie es heute ganz offen passiert. Das ist ein Wunsch an die Politik, weil der Markt und die Technologie, die geht ja sowieso ihren eigenen Weg. Und da bin ich voll bei dir, das wird funktionieren. Aber die Politik ist an der Stelle nicht in der Rolle, es zu fordern, sondern momentan zu hemmen. Und über so einen integrierten Ansatz, wie kommen wir in 20 Jahren in ein voll elektrifiziertes Gesamtsystem, da fehlt mir momentan komplett die Strategie. Und das wünsche ich mir von der Bundesregierung und von allen Stakeholdern, die da fleißig mitmischen.
Vielen Dank. Vielen Dank, Georg. Vielen Dank, Stefan. Das war unser Podcast mit Georg Gallmetzer, Geschäftsführer von EcoStore, der zweite Podcast unserer Reihe Stimmen der Energiewende, den Stefan und ich zusammen moderieren und der im Stream unseres Pieven Magazine Podcasts zu finden ist. Der ist ja auch ein Videopodcast, wenn Sie auf YouTube gucken. Sie können alle unsere Podcasts, also auch die reinen Audio-Podcasts, auf unserer Webseite finden. Unsere Webseite ist www.pv-magazine.de. Sie können uns auch hören auf Spotify und auf iTunes. Wenn es Ihnen gefällt, dann liken Sie uns gerne. Dann werden wir auch wieder von anderen leichter gefunden. Und wir haben einen täglichen Newsletter, den können Sie auch gerne abonnieren. Der ist kostenfrei. Wir haben auch 4 Magazine pro Jahr, die Sie bei uns bestellen können. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.